Damit habe ich jetzt eigentlich das Entscheidende gesagt, was ich zu sagen vorhatte. Jetzt mache ich noch zwei Nachbemerkungen zu dem Feld. Die Durchführung und Wirkung des Wirtschaftskriegs betreffend. Die eine solche, der erste Nachtrag bezieht sich auf die Frage, ob und wie die Sanktionen wirken. Vorgestern in dem von schon erwähnten Artikel über diesen Ausschluss Russlands von dem SWIFT-System in der Frankfurter Zeitung, dem hier, der geht folgendermaßen los. Die Sanktionen der westlichen Staaten gegen Russland fruchten nicht. Präsident Wladimir Putin unterstützt die russischen Separatisten in Donetsk und Luhansk weiterhin. Ja, so fangen die an. Fruchten nicht. Das ist wie wenn man in einem Schießkrieg sagen würde, wir haben die ersten Bomben geworfen, der Feind kapituliert nicht, also nützen sie nichts. Da wird überhaupt nicht ernst genommen, dass auch Wirtschaftskrieg eine Auseinandersetzung ist, ein Krieg. Da macht die eine Seite eine Schädigung und die andere wehrt sich. Die gibt nicht, die streckt nicht gleich die Waffen. Ein Krieg dauert eine Weile. Einfach mit dem ersten Schuss sagen, wenn der nicht sitzt, war der Krieg ein Fehler. Oder war es wirkungslos. Es ist Blödsinn. Die Sanktionen wirken. Und sie wirken längst viel mehr und viel schneller und härter, als ihr Gehalt den Buchstaben nach verlangt. Und es hat auch seinen Grund. Da wird zum Beispiel beschlossen, eben, manchen Russen wird das Auslandskonto eingefroren. Oder es wird beschlossen, okay, die russischen Banken dürfen keine Anleihen und Aktien mehr an den europäischen Kapitalmärkten verkaufen. Und es wird gleich dazu gesagt, von deutschen Politikern öfters, und das macht sie nicht gleich geschäftsunfähig. Sie können sich nach wie vor kurzfristig refinanzieren und außerdem können sie sich noch anderswo refinanzieren. Es macht nur den Kredit teurer und knapper. So was zum Beispiel. Stimmt sicher alles. Nur, Finanzsanktionen haben auch die Seite, dass sie eben aufs Finanzwesen wirken. Auf dem Feld, wo das ganze kapitalistische Geschäft in Spekulation auf die Zukunft und in Fragen der Sicherheit zukünftiger Gewinne, also in Erwartung der sicherer zukünftiger Gewinne abläuft. Es ist spekulativ. Und wenn jetzt die Sanktionsmächte in den spekulativen Sektor die Verunsicherung reintragen, bist du dir sicher, ob russische Banken übermorgen noch tilgen können? Bist du dir sicher, ob russische Firmen übermorgen noch an Geld rankommen und ihre vertraglichen Pflichten erfüllen können? In dieses Feld, das auf Spekulation auf die Zukunft beruht, Unsicherheit reinzubringen, führt ganz automatisch zur Reduktion der Geschäfte. Man kann so sagen, die Sanktionsmächte Europa und Amerika nehmen die private Geldgier, den privaten Bereicherungsstandpunkt der Geldbesitzer dieser Welt und ihr Sorge um ihr Vermögen, ganz ohne die zu fragen, zum Komplizen ihrer Bekämpfung Russlands. Die werden ganz automatisch zu Komplizen gemacht, indem ihnen mitgeteilt wird, alle Spekulationen auf Russland-Geschäfte sind ab jetzt super unsicher. Und was machen die? Die stellen sich darauf ein. Sie reduzieren Investitionen in Russland, sie ziehen Geld von russischen Banken ab, sie schieben Geschäfte mit Lieferungen an Russland hinaus und bestehen umgekehrt, dort wo sie noch liefern, auf prompter, womöglich sofortiger Bezahlung. Und alles das reduziert das Geschäft mit Russland längst eh der Ami-Staat oder der Deutsche oder alle miteinander sagen, das und das ist verboten. Die Verunsicherung reduziert das Geschäft mit Russland in einem radikalen Sinn. Und das merken die Russen als Kapitalflucht und als Wirtschaftseinbruch Und das merken immer mehr ja auch gerade die Deutschen und die deutsche Industrie, weil sie im Russlandgeschäft zu dick drin war. Zweitens, noch ein Zusatz zu der Frage Durchführung des Wirtschaftskriegs. Natürlich ist dieser angedrohte Ausschluss, angedrohte und schrittweise in Szene gesetzte, in die Tat umgesetzte Ausschluss Russlands aus dem internationalen Kreditwesen. Natürlich ist es auch ein Test darauf, wie alternativlos die Verwiesenheit Russlands auf Euro und Dollar eigentlich ist. Russland wehrt sich, Russland sucht andere Quellen der Finanzierung, wendet sich nach China, wendet sich an den von den BRICS-Staaten gegründeten alternativen, ganz kleinen Währungsfonds und sieht mal, wie weit es kommt, ohne die Kapitalmacht und die internationale Durchgesetztheit der Währungen, zu denen der Zugang nun verweigert wird. Das Ganze ist dann auch die Frage, wie viele Länder bereit sind, die vom Westen angestrebte Isolation Russlands zu durchbrechen, nicht mitzumachen und selber den Boykott zu boykottieren. Wie viele Länder sich den Sanktionen nicht anschließen. Und es ist dann die Frage, ob die USA und die Europäer gegen die Länder, die die Sanktionen nicht mitmachen, ihrerseits Sanktionen verhängen wollen. Das alles ist eben aufgeworfen, wenn man einen Wirtschaftskrieg anfängt. Und dazu muss man sagen, der ist gerade erst angefangen worden. Da ist jedes Wort in Sachen, da wäre schon was klar, ist zu früh. Dieser Kampf findet eben jetzt statt. Und man merkt ja, Russland hat geantwortet, hat gesagt, wir kaufen euch Europäern jetzt keine Agrargüter mehr ab. Südamerikaner sind schnell eingesprungen, begeistert. Übrigens erstens, weil natürlich sie gern die geschäftliche Lücke füllen, die die anderen lassen. Zweitens, weil sie diese Politisierung des Handels, die ja auch sie selber unterordnet und zu Anhängseln der Westmächte macht, natürlich auch gegen sich gerichtet sehen. Und wo sie können, zu widerhandeln. Und die Europäische Union hat gleich gesagt, das ist ein unfreundlicher Akt und überlegt sich, was ihr dagegen als Gegenmaßnahme einführt. Soweit. EU und USA, sie stehen nach wie vor für 90% des Kredits, der Geldmacht und des Finanzverkehrs der Welt. Ihr Ausschluss aus ihrem Weltfinanzsystem bedeutet schwer was. Aber wie total er ist und wie unvermeidlich der Zugang dazu für Russland ist, das ist eine Frage, die steht aus. Das ist die Frage, die der Kampf jetzt aufgeworfen hat. So, jetzt mache ich mal Schluss. Es ist schon klar, dass das jetzt die Gelegenheit und Aufforderung ist, Bedenken anzumelden, Zusätze anzubringen, wenn jemand noch was anderes ins Spiel bringen will und einen anderen Gedanken oder einen ergänzenden Gedanken hat. Oder auch zurückzukommen auf die Parteilichkeiten und Rechtfertigungsfragen, die ich heute bewusst mal weggeschoben habe und gesagt habe, kümmern wir uns mal nicht um die Rechtfertigungen der beiden im Kampf liegenden Seiten, sondern um die Mittel, mit denen sie den Kampf führen.
Kannst du mal sagen, was der Unterschied zwischen dem Ausschluss vom Kapital und vom Geldmarkt ist?
Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist bloß eine Frage der Frist. Das ist eine Unterscheidung, die macht das bürgerliche Bankenwesen. Ein Kredit, der bloß unter 90 Tage lang dauert, lang läuft, von dem sagt man, das sei bloß Liquidität. So, wer den sich borgt, hat bloß eine vorübergehende Schwierigkeit, an flüssige Mittel ranzukommen und Zahlung zu tätigen, wenn er muss. Wer Kapital, wer Geld aufnimmt, das für Jahre aufgenommen wird, da sagt man, der nimmt Kapital auf, weil der will das Geld investieren, das er nicht hat. Die Vorstellung ist, das muss nicht stimmen, ja, aber die Vorstellung ist, der eine hat schon alles, was er braucht. Bloß zum Beispiel sein Warenprodukt, das er produziert hat, ist noch nicht verkauft, aber er muss schon eine Rechnung begleichen. Er ist also, eigentlich hat er den Wert, aber er ist nicht liquide. Also ist ein kurzfristiger Kredit bloß geborgtes Geld. Ein langfristiger Kredit, logisch gesehen dasselbe, ist geborgtes Kapital deswegen, weil er für lange Frist geborgt wird, also offensichtlich für eine Investition vorgesehen ist, für die man das Geld nicht hat. Nicht nur, man hat den Wert, aber man hat ihn nicht flüssig, sondern man hat den Wert gar nicht, den man sich eben gegen Zins beschafft, um damit Investitionen zu tätigen. Das ist die Vorstellung. Und da wird jetzt eine ziemlich willkürliche Grenze gezogen, 90 Tage, drüber ist Kapital, drunter ist Geld.
Aber die Vorstellung, die wir damit verbinden, die ist dann natürlich auch klar. Also wenn die Vorstellung ist, bei den kurzlaufenden Krediten, das ist sozusagen nur Geld, nur Liquidität, eigentlich ist er zahlungsfähig und hat nur eine kurzfristige Zahlungsklemme, deshalb nimmt man das erstmal aus. Wenn gesagt wird, wir machen eine mehrstufige Sanktionen, fangen Sie bei den langlaufenden an, die Sie mit Kapital bezeichnen, Ausschluss vom Kapitalmarkt mit der Vorstellung, da werden die in dieser Hinsicht geschädigt, aber kurzfristig können sie sich noch refinanzieren. Und wenn man noch eine Stufe draufsetzen will, schließt man sie sozusagen davon dann auch noch aus.
Bringt man sie näher an die Geschäftsunfähigkeit, ja. Ja. Hinten wollte wer was sagen?
Kann ich das so allgemein zusammenfassen? Diese sogenannten Wirtschaftssanktionen zielen doch darauf ab, die andere Seite die Knie zu zwingen, also die Kapitulation. Ist das so gesehen eine Kriegsführung jetzt mit wirtschaftlichen Mitteln? Und das müsste auch bedeuten, dass die Seite, die diesen Wirtschaftskrieg via Sanktionen eröffnet hat, auch schon das durchgespielt hat. Naja, die andere Seite kann ja jederzeit, bevor sie sich in die Knie zwingen lässt, einfach die Mittel wechseln. Also steckt doch da das Zeug drin zu einem Krieg, wie er allgemein definiert wird, mit Waffen.
Ja, ja. Man kann den Satz, den Gedanken auch nochmal anders rum ausdrücken. Der Wirtschaftskrieg ist ein Mittel gegen Staaten, die sich im kapitalistischen Weltmarkt bewähren wollen, die den für sich nutzen bisher. Bloß dadurch sind sie angreifbar und letzten Endes, die ihn auch weiterhin nutzen wollen. Ein Staat, der sagt, er hat es satt, er hat es verstanden, das für ihn kommt, springt da nichts raus, der ist damit letzten Endes auch nicht mehr gut zu treffen. Insofern setzt diese ganze Weise, Russland zu schädigen und zu bekämpfen, eigentlich auf den konstruktiven Willen Russlands, zum Mitmachen an dieser Weltwirtschaft. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, der Übergang zum Waffenkrieg, zum heißen Krieg, wäre schon diese Rechnung aufgeben. Dann wirklich die Schießwaffen in Betracht zu ziehen. Und da macht die NATO ja nun Folgendes. Sie sagt, sie will den Übergang nicht machen, aber sie stellt abschreckend sicher, dass Russland ihn nicht so leicht machen kann.
Sie ja schon postiert.
Da hat dann der Aufmarsch im Baltikum und im Schwarzen Meer und so weiter seine Rolle.
Aber das ist ja gar nicht so ohne. Das heißt ja, kurz zusammengefasst, die EU und die USA oder NATO und was dazugehört, die kalkulieren mit einem richtigen Krieg gegen Waffengang gegen Russland.
Da muss man jetzt schon auch mal andersrum sagen, die wollen jetzt dieses Mittel. Die wollen die Schädigung und die wollen die Bestrafung und die wollen die Schwächung Russlands mit diesen Mitteln. Und sie setzen dabei auf ein Russland, das eben zum Kapitalismus bekehrt ist, das an dieser Weltwirtschaft mitmachen will, das eigentlich dann doch nicht pur um Territorium und Macht kämpft, sondern eigentlich um Anerkennung kämpft, das gelten gelassen werden will von den anderen Großmächten als Großmacht. Und insofern ist da der Standpunkt, das wäre alles praktisch bloß der Vorlauf zum Schießen. Das wäre übertrieben. Ja, das ist nicht der Punkt. Denen ist völlig klar, also Abschreckung tut wieder Not. Das ist ja auch das Moment von die NATO, die NATO ist ein bisschen wieder auferstanden. Es gibt die Organisation und die Mitglieder der NATO, die schon eigentlich seit einiger Zeit nicht mehr wissen, wozu sie dabei Mitglied sind, haben jetzt erst einmal wieder aufeinander verwiesen. Ja, die Abschreckung, die wollen sie. Aber sie wollen jetzt auch nichts anderes als die Abschreckung.
Ich sage, sie müssen aber logischerweise damit kalkulieren, weil wenn sie nicht völlig da nicht alle Möglichkeiten durchspielen, müssen sie auch die Möglichkeit gedanklich zumindest und strategisch durchspielen, was ist. Unser Ziel ist es ja prinzipiell Russland in die Knie zum Kapitulieren, zum Nachgeben zu bringen. Wenn die merken, dass sie wirtschaftlich da völlig in die Knie gehen, könnte ja Russland dann sagen, nee, so weit lassen sie es nicht kommen. Das ist ein Kriegsgrund mit Waffen. Und dass sie auch deshalb dann jetzt die NATO und so weiter da schon so ein bisschen in Gefechtsbereitschaft bringen. Um Russland zu zeigen, also auf den Gedanken braucht er schon gleich gar nicht kommen. So ist von mir gedacht gewesen.
Aber vielleicht ist es eine Frage, ob man das mit den Wirtschaftssanktionen wirklich so betrachten soll. Ich will nichts dagegen sagen, dass das nicht stimmt, ja? Aber mit der Argumentation, und wenn man sich die Härte der Wirtschaftssanktionen anschaut, dann merkt man doch schon, was für eine Bereitschaft da drin steckt, nötigenfalls auch militärisch einzugreifen. Ja. Also das finde ich, höre ich ein kleines bisschen raus, vielleicht stimmt es ja auch nicht, dass man also die große Härte der Wirtschaftssanktionen im Übergang zum militärischen Waffeneinsatz sieht. Und dann muss man doch aber vorher erstmal...
Ich sehe da gar nicht so einen großen Unterschied.
Ja, aber warte mal, ich wollte was zu den Wirtschaftssanktionen sagen, weil wenn die Wirtschaftssanktionen schon so gedacht sind, sollen Russland so schädigen, wie es ein militärischer Einsatz täte. Also man will sie wirklich mit Wirtschaftssanktionen in die Knie zwingen und als Nation so schädigen, dass sie zum Einwenden gezwungen sind. Dann sagt das schon alles.
Ja, kein Anspruch. Es kursiert ja auch immer die Ansicht, was ich halt so in der Presse so aufschnapp, ja, so ein Wirtschaftskrieg, das sei ja noch eine recht humane Angelegenheit und ist ja meilenweit von einem richtigen Krieg entfernt. Und das denke ich, stimmt so nicht.
Da ist aber, glaube ich, das Wort, das, was die Susanne sagen wollte, da ist, glaube ich, dann die Antwort drauf, aber freilich, das ist ganz nah an dem militärischen Krieg, gar nicht die richtige Antwort. Sondern das sollte doch von Anfang an jetzt heute auch der Beweis sein, dass angefangen von der sogenannten friedlichen Wirtschaftsbeziehung, die schon keine friedliche Wirtschaftsbeziehung ist, die schon den anderen beeinflussen, richten und nach den eigenen Bedingungen herrichten will, bis zu diesen Sanktionen, dass das gewalttätige Angelegenheit gegen die anderen ist, das dann, jetzt habe ich mich verlabert, sagen wollte ich, wenn das erst schlimm werden soll darüber, dass es ein Waffengang wird und man sich drunter überall immer beruhigt, dann hat man die Härte von diesem Wirtschaftskrieg nicht geschnallt. Also muss man denen auch damit kommen und nicht sagen, Aber pass frei auf, der Waffengang ist auch noch angelegt.
Man muss es ja auch gar nicht vergleichen. Jetzt haben wir halt das Stichwort, das in den Zeitungen existiert hat, Wirtschaftskrieg, aufgegriffen. Und das Stichwort ist ja nicht so verkehrt. Weil es heißt ja wirklich, der Einsatz der Wirtschaft als Mittel zur Brechung eines störenden Staatswillens. Insofern ist es nicht so verkehrt, das Wort, ja. Aber man muss jetzt ja nicht sagen, ist jetzt das halb so schlimm oder ganz so schlimm oder wie auf der Schlimmskala im Verhältnis zum Schießkrieg. Ja, das muss man ja insgesamt gar nicht unbedingt machen. Es ist klar, es ist eine Machtauseinandersetzung. Aber Wirtschaft ist von vornherein auch eine Machtfrage. Das war ja vorhin die Rede. Auch dann, wenn sie nicht als Konflikt daherkommt, sondern als die können miteinander, ist es eine Frage von Macht und Kontrolle. Ja, und wenn sie nicht miteinander können, dann wird das, was sie voneinander im Verhältnis zueinander an Abhängigkeiten gestiftet haben, als Mittel der Schädigung und Schwächung der anderen Seite zum Einsatz gebracht, damit sie ihren Willen aufgibt. Gut, das reicht da eigentlich. Ne? Und richtig ist das andere, vor dem Übergang dazu, dass sie sich, die andere Seite einen militärischen Ausbruch aus der Zwangslage macht, dagegen gibt es die Bemühung der Abschreckung.
Da ist doch die Machtfrage dann schon so weit eskaliert, dass, also jetzt, wenn Wirtschaftskrieg geführt wird, dass die Schädigung, jetzt mal die eigene Schädigung, ja, die ja, man hat ja in den normalen Zeiten, geht es ja um die Bereicherung an dem anderen, dass doch offensichtlich die eigene Schädigung, also es gibt ja auch immer dann so Aufrechnungen wie, es sind ja nur 3%, was wir an sozusagen rausholen von den Russen, die sind doch viel mehr geschädigt. Also da geht das Bedenken ja schon mit ein, dass es ja faktisch auch gibt. Aber offensichtlich ist dann der Übergang schon passiert, zu sagen, naja, dann wird die eigene Schädigung auch in Kauf genommen, also die Schädigung des ständigen Reichtumszufluss aus dem anderen Land.
Ja.
Also so viel Ernst ist in der Wirtschaftskriegführung schon drin, dass die Schädigung der eigenen Seite der Preis ist für den Kampf.